ARD.
Showdown in den USA. Harris gegen Trump. Heute wird gewählt. Wir liefern euch wichtige Fakten zur Wahl.
Knuspern für 20 Euro. Die Dubai-Schokolade erobert die Welt. Was ist dran am süßen Hype?
Und muss es denn wirklich ständig ein neues Outfit sein? Wie Fast Fashion den Secondhand-Markt kaputt macht.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Es ist Dienstag, der 5. November.
Und wir sind Jule Schöning und Moritz Zacho. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich bin dann auch echt froh, muss ich sagen, wenn es bald vorbei ist. Die Wahlen in den USA. Was für ein Kopf-an-Kopf-Rennen seit Tagen und Wochen. Was für ein Politthrill, der ja auch so viel mit uns und überhaupt uns allen zu tun hat. Immer geht es um die Zukunft der mächtigsten Demokratie der Welt. Meine Nerven auf jeden Fall sind strapaziert, Moritz.
Ja, aber ich muss ja sagen, ich freue mich schon seit Wochen auf diesen Tag. Ich habe mir wirklich alle Dokus, die es zur US-Wahl gibt, reingezogen. Und heute
Streber,
ist es endlich
du.
Soweit. Nee, Präsidentschaftswahl in den USA, Trump gegen Harris. Und wenn ihr jetzt zu denen gehört wie mir, die kommende Nacht wach bleiben und alles verfolgen wollen, dann könnt ihr das mit der stundenlangen Live-Berichterstattung im Fernsehen, im ARD-Morgenmagazin oder natürlich auch auf tagesschau.de.
Magda, unsere Host-Kollegin aus dem 15-Minuten-Team, die hat sich in ihrer Hood in Potsdam mal umgehört, wie die Menschen denn da auf die Präsidentschaftswahl in den USA schauen.
Nee, also Trump muss ja nicht unbedingt gewinnen, ne? Also ich bin auch eher für die... Wie hieß sie? Harris? Also ich mache mir zwar keine Sorgen, aber nee, den brauchen wir glaube ich nicht.
Wenn der an der Macht ist, wird es problematisch auf jeden Fall.
Ja, da schwingen viele Sorgen mit, kann man sagen. Vor allem Donald Trump, Kandidat der Republikaner, polarisiert. Und man staunt ja doch auch die ganzen Strafverfahren gegen ihn. Zahlreiche Beleidigungen und Lügen im Wahlkampf. All das scheint für seine Anhänger in den USA keine Rolle zu spielen.
Ja, ob Amerika also bald ein Trump-Revival feiert oder zum ersten Mal doch eine Präsidentin, das erzählen wir euch dann hoffentlich morgen, wenn das Wahlergebnis absehbar ist. Aber was wir euch heute mitgeben können, das ist ein bisschen Wissen to go rund um die Wahl in den USA, denn da läuft vieles anders als bei uns. Und da fällt einem schon mal direkt der Tag auf. Für uns ist ja eigentlich Sonntag der Wahltag, in den USA aber nicht. Da heißt es seit 1845 immer wieder dienstags. Warum eigentlich?
Ja, eigentlich ganz einfach. Für das tief religiös und vor allem damals auch landwirtschaftlich geprägte Land war der Dienstag im 19. Jahrhundert taktisch einfach der beste, weil alle anderen auch zudem schon belegt waren. Samstag zum Beispiel, da war eigentlich wie heute Markttag, Sonntag artig ab in die Kirche beten. Den Donnerstag wollte man nicht so richtig, da wählen nämlich schon die Briten. Und Montag und Mittwoch brauchte man dann zur An- und Abreise. Denn der Weg zur Urne war oft weit, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber viele waren damals noch mit der Kutsche unterwegs. Der Dienstag hat also gewonnen.
Ja, interessant. Dann gibt es auch nicht so viele Kästchen auf dem Wahlzettel wie bei uns, denn es treten in den USA ja nur zwei große Parteien an. Das sind die Republikaner und die Demokraten. Dieses Mal dann eben Donald Trump gegen Kamala Harris.
Das ist ja dann alles noch überschaubar, finde ich. Jetzt wird es aber doch ein bisschen komplizierter, aber wir schaffen das, ne? Wir kriegen das hin. Das Wahlsystem, absolut nicht zu vergleichen mit unserem hier, denn in den USA wird der Präsident oder eben vielleicht ja auch die Präsidentin indirekt von den Wählern bestimmt. Die Wähler wählen dann in ihrem US-Bundesstaat Wahlmänner und Wahlfrauen, die dann wiederum den Präsidenten wählen. Man kann sich das wie so eine Zwischenstation vorstellen.
Wie viele Wahlleute ein Bundesstaat hat, das hängt von der Einwohnerzahl ab. So bringt der Sieg in Florida zum Beispiel 30 Wahlleute und der in Nevada dann nur 6. Und in den Bundesstaaten selbst gilt das Motto »The winner takes it all«. Bedeutet, wenn zum Beispiel mehr Menschen für die Republikaner gestimmt haben, dann gehen die Demokraten in diesem Bundesstaat komplett leer aus und das wäre in Florida natürlich viel schlimmer als in Nevada.
Ja, und das kann natürlich dazu führen, dass am Ende jemand ins Weiße Haus einzieht, der zwar am meisten Wahlleute hinter sich hat, aber gar nicht die meisten Stimmen der Wähler bekommen hat. Vor 8 Jahren zum Beispiel, ihr erinnert euch vielleicht noch bei den Wahlen, hatte ja eigentlich Hillary Clinton mehr Wählerstimmen, aber Donald Trump mehr Wahlleute.
Erinnere ich mich noch sehr gut dran. Ja, und dann müssen wir ja unbedingt noch die Schaukelstaaten erwähnen, denn über den Begriff Swing States, Darüber wird auch in der kommenden Wahlnacht viel gesprochen. Auf diese Swing States blicken alle immer besonders stark, denn die sind sehr oft wahlentscheidend. Das sind die Staaten in den USA, in denen mal die Republikaner siegen und mal auch die Demokraten. Da geht es also hin und her. Mhm. Sieben sind bei den Wahlen heute besonders umkämpft, sieben Staaten. Zum Beispiel Georgia, Michigan oder Pennsylvania. Und um die haben Harris und Trump wirklich bis zur letzten Minute des Wahlkampfs auch gebuhlt.
Ja, und spannend finde ich auch, was wir in der Wahlnacht nicht erleben werden, ist auch die Tatsache, dass es keine Hochrechnung gibt. Die gibt es ja bei uns hier rauf und runter dann bei den Wahlen. Deutet sich in einem Staat in den USA ein klarer Sieger an, dann wird er von den US-Fernsehsendern auch als Gewinner ausgerufen. Ist aber alles spitz auf Knopf, wird nochmal nachgezählt. Beim letzten Mal 2020 wurde Joe Biden erst 4 Tage nach der Wahl so zum Sieger erklärt.
Ja, deswegen kann es auch sein, dass wir euch morgen in unserer 15-Minuten-Folge noch gar keinen Gewinner oder Gewinnerin verkünden können.
Auch das noch? Wir brauchen also irgendwie weiter starke Nerven, oder? Heute am 5. November 2024, dem Tag, an dem in den USA ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt wird. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr jetzt schon mal gut gewappnet seid mit ein paar Fakten rund um diesen Politkrimi.
So, zur Beruhigung jetzt erstmal was Süßes aus Dubai. Platz 1 unter den Social-Media-Süßspeisen gerade, die Dubai-Schokolade. Kannte ich nicht bis gestern, die geht seit Wochen aber viral durch die Decke bei TikTok, Instagram und Co. Und wir fragen uns an dieser Stelle und ich mich ehrlich gesagt auch, warum eigentlich dieser Hype, was kann die Dubai-Schokolade, was meine Lieblingstafel Traubenuss eigentlich nicht kann.
Wirklich, wir kämen uns nicht in die Quere, Traubenuss geht gar nicht. Aber klare Sache natürlich, Moritz, Traubenuss kann jeder, aber Schoko und jetzt Achtung in Kombi mit Pistaziencreme, Tahini, das ist diese Sesampaste, und Kadayif-Teigfäden, auch Engelshaar genannt. Das schafft eben nur die Dubai-Schokolade.
Klingt gut.
Das klingt gut, ne? Ich konnte es auch nicht fassen, als meine sehr zuckerverliebte Teenie-Tochter mir die Zutatenliste zu dieser neuen Schokokreation vorgelesen hat, die sie dann auch noch tatsächlich in der Küche selbst in 2 Schokoladenbackform hergestellt hat. Denn das ist das eigentlich Verrückte an diesem viralen Hype. Viele, viele stellen die Dubai-Schokolade selbst her. Und die ganzen Influencerinnen machen es ihnen in kleinen Clips auf den unterschiedlichsten Plattformen profimäßig vor.
Ja, das ist echt absurd, wie das vorgemacht wird. Im Netz kursieren zig Anleitungen, dazu mit Millionen Aufrufen. Ich habe mir vorhin auch mal ein paar Videos auf Instagram angeschaut. Riesengroße Schokoladenstücke werden da gebrochen. Alles ist klebrig, dann quillt eine grüne Füllung raus und man hat den Eindruck, dass niemand von denen jemals etwas Besseres oder Leckeres gegessen hat.
Ja, und also ich habe da natürlich schon mal reingebissen und ich kann nur sagen, das ist so eine Geschmacksrevolution. Es ist vor allem unfassbar süß. Man denkt wirklich, man sitzt irgendwie einzig in einem riesigen Mousse-Schokoladentopf, allerdings so ein bisschen mit orientalischen Einflüssen, denn diese Engelshaarfäden kennt man auch aus türkischem Baklava.
Ja, stimmt.
Ne? Und dann machen diese zahlreichen Pistazien da drin auch noch so diesen enormen Crunch-Effekt und dann noch die Sesampaste. Also schmeckt schon ein bisschen anders als Traubenuss. Das finden auch diese Schokotester.
Ja, die ist doch total viral. Und die sieht sehr, sehr gut aus.
Ja, schon sehr pervers. es schmeckt richtig gut. Nach Pistazie, dieses Crunchige in der Mitte.
Oh, mit Gold. Boah, die ist schon krass. Die schmeckt sehr lecker.
Oh mein Gott.
Das war in der Kölner Fußgängerzone, ne? Da wäre ich auch gerne mal durchgelaufen, um das zu probieren.
Ja, komm mal rüber.
Die Hintergrundgeschichte zum süßen Trend, die ist auch spannend. Die Idee zur Dubai-Schokolade hatte eine Frau aus, Dubai. Daher kommt eben auch der Name. Sarah Hamuda heißt sie und die hat sich diese Kreation ausgedacht, als sie schwanger war. Da hatte sie eben so große Lust auf was Süßes, aber eben auch auf etwas Besonderes. Und groß wurde die Dubai-Schokolade dann erst durch einen Clip auf TikTok und haltet euch fest, 85 Millionen Aufrufen. Und das hat ihr dann auch was gebracht. Inzwischen wird die Schokolade von ihrem eigenen Unternehmen Fix Dessert Chocolatier, wird vermutlich ausgesprochen, angeboten.
Es gibt aber jetzt auch schon viele, viele andere Unternehmen, die da auf den Hype aufgesprungen sind, die Dubai-Schokolade vermarkten. Oft ist die ausverkauft und die werden dann natürlich auch wieder von den Dubai-Schokoladen-Influencerinnen genüsslich getestet.
Ich habe 20 Euro für diese Dubai-Schokolade bezahlt und wenn die jetzt nicht so super krass schmeckt, wie ich es mir auch vorstelle, dann bin ich richtig sauer. Okay, ich breche jetzt hier mal ein Stück ab. Doch, das sieht schon lecker aus. Okay, cheers, Leute. Mhm, lecker.
Wenn wir noch mal uns kurz anhören, bis zu 20 Euro kann so ein Crunchy-Effekt kosten, also diese Dubai-Schokolade, was für ein Preis. Das selber machen ist da also nicht wirklich viel preiswerter, so meine Erfahrung zumindest, vielleicht ein bisschen. Macht aber anscheinend nichts, denn der Preis ist hoch, die Nachfrage aber noch höher im Moment.
Ja, total. In Online-Shops ist sie oft sehr ausverkauft, in Supermärkten auch. Und das ist einfach schon erstaunlich in der aktuell ja auch so angespannten wirtschaftlichen Lage, dass es so viele Menschen gibt, die das Geld ausgeben für eine Tafel Schokolade. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat deswegen mal beim Zukunftsinstitut nachgefragt. Dort werden Trends erforscht. Und da hieß es, in der derzeitigen unsicheren Lage würden die Menschen sich wenigstens ein kleines bisschen Luxus gönnen wollen. Und das tun sie dann eben mit dieser sehr teuren Schokolade.
Du könntest
Schokolade.
Das übrigens auch tun, Moritz, und am Freitag nach Düsseldorf fahren. Musst aber früh aufstehen, denn da wird die nächste Warteschlange erwartet. Lind hat sich nämlich überlegt, auf den Hype aufzuspringen und produziert jetzt auch die Dubai-Schokolade, aber natürlich, na klar, nur in der limitierten Auflage. Es gibt genau 1000 Tafeln und die werden dann im Laden in Düsseldorf verkauft. Falls du also keine abbekommen solltest, keine Sorge, ich frage einfach mal bei meiner Tochter nach, dann die schenkt dir bestimmt eine ihrer Eigenkreationen.
Na gerne, meine Adresse hast du ja.
Unsere Kurznachrichten.
Es gibt ein weiteres Krisentreffen der Ampel-Koalitionsspitzen. Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner suchen am Vormittag erneut nach Wegen aus der Koalitionskrise. Neben der Wirtschaftsstrategie wird vor allem auch über Haushaltsfragen gestritten.
Außenministerin Annalena Baerbock will den Menschen in der Ukraine mit Geld über den Winter helfen. Bei ihrem 8. Besuch in Kiew sagte sie Unterstützung in Höhe von 200 Millionen Euro zu. Das Geld ist vor allem für Decken, Mäntel und Brennstoff für Heizungen gedacht.
Und auch eine Woche nach der Flutkatastrophe in Spanien geben die Rettungskräfte nicht auf und suchen weiter mit Spürhunden nach Verschütteten. Auch Wärmebildkameras kommen da zum Einsatz. Mit Drohnen werden vollgelaufene Tiefgaragen abgesucht. Bei dem Unwetter im Südosten Spaniens sind mindestens 217 Menschen gestorben. Also beim Blick in meinen Kleiderschrank, um meine Sommersachen jetzt mal wegzupacken vor dem Winter, habe ich mich gestern gefragt, wohin mit den ganzen Klamotten?
Ja, ich wette, jeder von euch hat da sofort so einen riesigen Altkleidercontainer um die Ecke vor Augen. Die Dinger kennt ja wirklich jeder. Sie stehen in Städten und Dörfern überall herum.
Ja, und falls ihr jetzt zum Beispiel in Kiel, Lübeck oder im Kreis Plön wohnt, kann ja sein, dass ihr uns da gerade zuhört, Grüße, und euch darüber wundert, warum eure Altkleidercontainer überquellen und nicht abgeholt werden. Die Firma Soex, die die Altkleider abholt und sortiert, die ist insolvent. Normalerweise sortieren die Angestellten an den Standorten Bitterfeld, Wolfen und Ahrensburg in Schleswig-Holstein jedes Jahr 100.000 Tonnen alte Klamotten. Und was noch brauchbar ist, das wird dann vor allem als Secondhand-Ware nach Osteuropa und Afrika verkauft.
Ja, der Betrieb bei Soex soll im November weiterlaufen und die Altkleidercontainer sollen auch wieder angefahren werden. Ich dachte mir aber, wie kann so ein Unternehmen denn eigentlich insolvent gehen? Anziehen müssen sich die Menschen ja überall auf der Welt und ich kenne viele, die die Altkleidercontainer regelmäßig füttern, ich auch unter anderem. Dass es den Händlern von Secondhand-Kleidung so schlecht geht, hat eben dann mit unserem Konsum zu tun. Stichwort Fast Fashion, habt ihr bestimmt schon mal gehört.
Oh, T-Shirt für 5 Euro, Pullover für 20 Euro und Abendkleid für 40 Euro. Es gibt einfach genug Modeketten, die uns ihre Kleidung fast schon hinterher schmeißen. Und wir kaufen das eben. Und das führt dazu, dass wir immer wieder neue Kleidung kaufen, alte aussortieren, weil die eben oft keine gute Qualität hat und nicht mehr so lange hält.
Ja, und weil wir immer häufiger zu neuen Kleidung greifen, um den nächsten Trend auch noch mitzunehmen, hat sich die Menge von alten Kleidern in den Containern in den vergangenen Jahren verdreifacht. Der Branchenverband Verwertung hat mitgeteilt, dass vieles davon gar nicht mehr als Secondhand-Mode weiterverkauft werden kann.
Ja, wir sortieren nämlich oft nicht mehr die Marken-Jeans und die gute Winterjacke aus, sondern das Shirt mit Löchern und die Jacke mit dem kaputten Reißverschluss, das will ja auch keiner mehr tragen. Fast Fashion, also Kleidung, die nur eine Saison halten muss, verstopft die Altkleidercontainer, heißt es vom Entsorgerverband BVSE. Und unsere Billigmode brauchen die bisherigen Abnehmerländer auch nicht mehr, weil sie eben selbst immer häufiger günstige Fast Fashion-Mode anbieten. Das ist eben einfach günstiger, als sortierte Secondhand-Ware abzunehmen. Und das ist dann auch mit der Grund für die Insolvenz der Firma, so Coex aus Schleswig-Holstein.
Für dieses Problem gibt es aber zum Glück auch schon Lösungsvorschläge. Na klar, wir alle sollten natürlich erstmal überlegen, ob wir wirklich alle paar Monate unseren Kleiderschrank einmal komplett durchwechseln. Nachhaltig ist das ja nun nicht wirklich. Aus Sicht von Secondhand-Verwertern wäre es außerdem gut, wenn sie für die Container, die sie aufstellen, keine Gebühr mehr zahlen müssten. Das ist ein kurzfristiger Vorschlag, auf jeden Fall vom Branchenverband Verwertung. Langfristig würde sich der Branchenverband freuen, wenn die Hersteller von Kleidung Verantwortung übernehmen müssten und die Kosten zum Recyceln von Klamotten einfach gleich mitbezahlen.
Außerdem haben wir noch die Info für euch, woran ihr seriöse Anbieter von Altkleidercontainern erkennt. Es gibt nämlich auch unseriöse, die nur das schnelle Geld aus Kleiderspenden machen wollen. Und vertrauenswürdige Anbieter erkennt ihr zum Beispiel an den Logos von gemeinnützigen Organisationen wie Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt oder Caritas.
Und dann gibt es auch noch zwei verschiedene Siegel, die auf den Containern kleben und seriöse Anbieter anzeigen. Die Infos hat die Verbraucherzentrale zusammengetragen und den Link dazu, den packen wir euch in die Folgenbeschreibung.
Wir sind Jule Schöning und Moritz Zacho und sagen Tschüss.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.